Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Wenn man auf der Homepage auf Team klickt, dann erscheinen die Kacheln aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und auf der Kachel, muss man sich das so vorstellen, hat jeder so einen Sinnspruch. Und oben links sind die beiden Chefinnen zu sehen. Und bei Jana steht zum Beispiel, "When nothing is sure, everything is possible." Das ist ein Zitat von der britischen Schriftstellerin Margaret Drabble. Jana, wie schaffst du es, diese Perspektive beizubehalten? Das ist ja so ein bisschen diese Philosophie, Scheitern als Chance, also Unsicherheiten immer wieder als Möglichkeiten zu sehen. Wie packst du das?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen meine Lebenseinstellung. Deswegen ist es nichts, was ich jetzt aktiv machen müsste, sondern das sehe ich tatsächlich so und finde das auch ganz positiv. Also gerade in der Zeit, in der wir uns bewegen, ist es doch schön, dass nichts so richtig klar und sicher ist, aber alles möglich.
Das heißt aber, das ist wirklich was, wo du für dich sagen würdest, das fühlst du so sehr, dass du sozusagen nicht dagegen anarbeiten musst oder dir das immer wieder klar machen musst oder so.
Nee, genau, da bin ich eigentlich im Flow, kann man sagen.
Bei Anna steht das relativ berühmte Einstein-Zitat, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Anna, welche Muster sind für dich schwer zu durchbrechen? Kannst du das benennen?
Also grundsätzlich kann man alle Muster durchbrechen, glaube ich. Also es ist immer möglich. Es gibt manchmal wirklich Muster, die wahrscheinlich schwerer zu durchbrechen sind. Jetzt so ganz spontan fällt es mir echt schwer, dazu antworten, aber auf das Zitat auch bezogen würde ich sagen, dass es mir wahnsinnig wichtig ist, dass wenn wir über Dinge uns aufregen oder meckern, dass wir da nicht in der Starre bleiben, sondern einfach was verändern.
Ja? Merkst du das auch bei dir? Das ist ja manchmal leichter bei anderen zu sehen, im Sinne von im Unternehmen oder auf einer Persönlichkeitsebene gibt es die und die Muster bei jemandem. Bei einem selber ist das ja manchmal doch ein bisschen, ja, so Stichwort blinder Fleck, nicht immer ganz so klar zu sehen.
Ich glaube, das ist ganz menschlich, dass das jeder irgendwo hat, aber drum haben wir es uns ja auch auf die Teamseite geschrieben, dass wir dann immer wieder daran erinnert werden. Nee, Quatsch.
Und alle müssen daran mitarbeiten, dass diese Zitate wahr werden, die so auf der Teamseite stehen.
Ach ja, da war ja was.
Jana Tepe und Anna Kaiser, ihr habt zusammen Tandemploy gegründet. Der Slogan oder einer der Slogan, neue Arbeit im digitalen Zeitalter. Was das bedeutet, wie Jobsharing heutzutage vielleicht funktionieren kann und ob das dann auch wirklich zufrieden oder zufriedener macht und wie ihr das ganz persönlich für euch löst. Darüber reden wir diese Woche. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass ihr da seid.
Deutschlandfunk Nova.
Am Anfang machen wir ein Schlagfertigkeitstraining mit euch, das folgendermaßen funktioniert. Wir haben uns drei, muss man schon sagen, wahnsinnig kreative, rein fiktive Aktivitäten für euch ausgedacht. Und wir hoffen, dass wir mindestens eine Aktivität getroffen haben, die, weiß nicht, eure Vorliebe trifft oder so. Und wir gucken mal, wie ihr spontan auf unsere Vorschläge reagiert.
Super.
Hier steht: Hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Anna Kaiser und Jana Tepe. Erste Möglichkeit, Tandem-Surfen.
Cool.
Schon mal, jemand von euch schon mal gesurft?
Ja, ich surf gerne, aber noch nicht im Tandem.
Wo?
Auf Wellen und das überall rund um den Globus.
Beste Welle ever?
Die war in Andalusien im letzten Jahr.
Weil besonders hoch, besonders schnell, besonders weit?
Weil ich mich für meine Verhältnisse relativ gut angestellt habe und das, glaube ich, aussah, als wäre es nicht alles zufällig.
Könnt ihr beide surfen?
Gott, also ich kann das nicht so gut wie Jana, auf keinen Fall. Mir ist es auch immer zu anstrengend mit dem Paddeln, aber ich stelle mir das gerade beim Tandem-Surfen so vor, Jana, dass du paddelst, ich sitze schon mal auf dem Brett, weißt du, und dann können wir zusammen irgendwie das Brett leichter anschieben oder einer liegt und der andere
du
steht,
sonst
oder?
Du sonst dich, ich paddel.
Tandem heißt ja auch nicht, jeder muss alles machen.
Ist so.
Ja, es kann ja die Aufgaben teilen.
Kann ja auch mal einer entspannen.
Ja, stimmt. Zweite Möglichkeit, Tandem-Fahrradtour.
Das haben wir schon gemacht.
Ernsthaft? Eine
Erfahrung.
Ja, na klar.
Wohin, wo lang?
Schon diverse Male für Fotoshootings und teilweise auch für so kleine Videodrehs mussten wir schon öfter aufs Tandem
steigen. Ja, aber dann so 100 Meter weit und das 8 Mal, bis die Einstellung irgendwie stimmt.
Das reicht aber auch, weil wenn Anna vorne sitzt, dann wird es eine Harakiri-Fahrt.
Weil?
Ja, Jana, warum denn?
Weil sie gerne zackig unterwegs ist und da auch schon mal der ein oder andere Bordstein einfach so mitgenommen wird.
Ah. Merkt ihr das von der Temperatur her, dass Anna eher diejenige ist, die nach vorne prescht und Jana vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, Bedenkenträger ist jetzt ein ganz schlimmer Begriff, aber den rationalen Anteil mitliefern muss? So, das ist vielleicht eine Formulierung.
Also ich würde schon sagen, dass Jana manchmal ganz gut Dinge realistisch einschätzen kann, wenn ich wieder utopische Pläne habe, die vielleicht, weiß ich nicht, Jana, oder? Irgendwie so vielleicht zu weit gehen. Nee, aber da sind wir einfach super im Tandem. Und auch auf dem Fahrrad, würde ich sagen, Jana, oder? Ich meine, es macht ja am Ende auch Spaß.
Auf jeden Fall.
Könnt ihr für euch, auch so im Sinne, jetzt seid ihr ja schon ein paar Jahre auch zusammen mit der Gründung von Tandemploy oder so, gibt es so Sachen, wo ihr merkt, wenn ihr den größten Charakterunterschied zwischen euch beiden benennen müsstet, das geht oder ist es doch sehr ähnlich?
Also was unsere Wertvorstellung angeht und wie wir uns die Führung von einem Unternehmen vorstellen, da sind wir sehr, sehr ähnlich. Wenn ich jetzt den größten Unterschied beschreiben müsste, es fällt mir gar nicht so leicht, aber Anna hat es gerade schon so ein bisschen angesprochen, da wo Anna oft sehr, sehr visionär ist und ganz, ganz tolle Ideen hat, bin ich dann eher die, die sagt, okay, womit fangen wir jetzt an? Wie machen wir jetzt? So. Also und dann ganz schnell in die Umsetzung gehen.
Vision und Umsetzung so ein bisschen.
So ein bisschen, ja.
Würdest du das unterschreiben, Anna?
Auf jeden Fall.
Dritte Möglichkeit, Karaoke-Duett zu einem Lied eurer Wahl.
Oh mein Gott.
Jana, wir haben schon so viel zusammen immer gesungen im Büro. Wir hatten eigentlich in unterschiedlichen Phasen immer unterschiedliche Lieblingslieder, die wir dann immer wieder gehört haben.
Wir haben tatsächlich auch letztes Jahr unser Team, wir haben eine Karaoke-Bar gemietet zur Weihnachtsfeier im letzten Jahr.
Goodness.
Und am Ende haben wirklich alle Karaoke gesungen. Selbst die schüchternsten ITler sind auf die Bühne gegangen.
Zu welchem Musikgut?
Alles. Alles, was du dir in einer Karaoke-Bar vorstellen kannst.
Ganz schreckliche Lieder.
Beispiel?
Oh Gott, alles. Sie haben von
Beyoncé war auf jeden Fall hoch im Kurs.
Bis AC/DC, glaube ich. Ja. Oder alles.
Schon sehr
mit
breit.
Luftgitarre,
ja.
Hättet ihr eins, wo ihr euch zusammen drauf vereinigen würdet, wo ihr sagt, ah, da finden wir zusammen?
Oh Gott. Ich würde sagen, bei ganz vielen, Jana, oder? Je nach Stimmungslage. Aber Frank Turner können wir
ja,
immer
wir können
zusammen
Frank Turner
singen.
Okay.
Zusammen singen.
Ja. Okay. Wenn ihr euch für eins entscheiden müsstet, Tandem-Surfen, ihr könntet euch den Strand auswählen, meinetwegen, die Tandem-Fahrradtour, da bräuchte man dann aber eine ernstzunehmende Strecke, nicht nur einen Bordstein rauf und runter, oder das Karaoke-Duett zu einem Lied eurer Wahl, wofür würdet ihr euch kollektiv entscheiden?
Tandem-Surfen.
Ehrlich?
Ja,
definitiv.
Weil?
Ach, also ich fände es spannend, weil wie gesagt Jana da sehr gut drin ist und ich das auch dann vielleicht auch schneller lernen kann und gleichzeitig Wasser und Sonne und Wellen und Herausforderungen und untergehen.
Das ist das größte Abenteuer.
Wenn wir einmal zurückgehen ein paar Jahre, an welchem Punkt war euch klar, dass ihr zusammen was ändern werdet?
Das war eigentlich eine ganz spontane Kiste, kann man sagen. Anna und ich waren ja in unserem vorherigen Leben Arbeitnehmerinnen in einer Personalberatung in Berlin.
Zusammen?
Zusammen und waren Kolleginnen und kannten uns aber gar nicht so besonders gut und hatten durch Zufall die Idee gemeinsam und haben dann tatsächlich unabhängig voneinander immer weiter uns mit diesem Gedanken befasst und zwei Tage später beide aus einer Laune heraus gesagt, okay, wir kündigen, wir setzen das um.
Aber gibt es dann, ich meine, wenn ihr vorher nicht so eng miteinander zusammengearbeitet habt, kriegt man ja vielleicht gar nicht mit, dass die andere kündigt. Also
ich glaube, Jana, vielleicht warst du sogar der nächste Morgen, nachdem du das Interview geführt hast, weißt du, mit dem Tandem, wo wir auf dem Flur davon erzählt hast und wir an dem Abend noch unabhängig voneinander das Thema gegoogelt hatten und uns am nächsten Morgen wieder getroffen haben und uns begeistert von dem Thema erzählt haben, so hey, ich habe gestern nochmal gegoogelt und es ist super spannend.
Ja, und da war uns schon relativ schnell klar, okay, da haben wir eine Mitstreiterin gefunden, die genauso begeisterungsfähig ist wie man selber. Und dann hat sich das tatsächlich ergeben. Also wir haben beide spontan Lust darauf bekommen, das zu gründen und was zu verändern. Dass wir uns da getroffen haben, war eher zufällig, aber ich glaube, es war genau der richtige Zufall.
War euch schnell klar, dass ihr sozusagen die zentrale Idee, die euch antreiben würdet, in einen Satz fassen könnt? Also das hilft ja manchmal, wenn man sagt, was haben wir eigentlich vor? Das ist so unsere Leitidee, damit man, keine Ahnung, auch wirklich eine Vision entwickeln kann und dann so erste Schritte gehen kann. Habt ihr das schnell für euch gefunden?
Total. Also das war uns von Anfang an klar. Wir haben schon länger, glaube ich, beide im Kopf gehabt, dass wir etwas umsetzen wollen, was die Arbeitswelt zu einem besseren Ort macht. Und in dem Moment, wo dann die Idee entstanden ist, das war ja damals tatsächlich durch eine Tandem-Bewerbung, die ich bekommen habe, ne, für einen Job, den ich besetzen sollte, war uns sofort klar, wir wollen eine Plattform gründen, eine Online-Plattform, auf der Menschen ihren passenden Tandem-Partner finden und die Unternehmen, die dafür offen sind. So, das war die Ursprungsidee. Daraus ist ja noch ganz viel anderes entstanden, aber das war sofort definiert, ja.
In welchem Jahr sind wir da?
2013, Anfang 2013.
Und wie lange hat das gedauert, bis ihr jetzt sagt, also das ist die Grundidee und ab einem gewissen Zeitpunkt können wir das auch anbieten als Plattform? Ist das ein halbes Jahr, ein Jahr?
Beta-Version ist dann 2014, ne, Jana, online gegangen. Das heißt, ein Dreivierteljahr später oder sowas war das, ja.
Habt ihr Sorge gehabt, dass das nicht funktionieren könnte?
Nee, also, nö. Nee, hätten wir uns zu viele Sorgen gemacht, am Anfang hätten wir, glaube ich, gar nicht angefangen. Deswegen haben wir das schnell einen Riegel vorgeschoben. Ja,
ja, ich denke nur an sowas, also ne, die großen Unternehmen, die ja letztendlich auch viele Jobs dann anbieten, haben ja manchmal noch eine Struktur, die zu einer flexiblen Lösung nicht immer ganz ideal passt. Also nur weil, meine Gedanke dahinter ist, nur weil man einmal vielleicht eine Tandembewerbung auf den Tisch kriegt oder es vielleicht bundesweit davon auch ein paar mehr gibt, heißt das noch lange nicht, dass die Plattform dann funktioniert. Das ist so mein Gedanke.
Absolut. Da hast du im Prinzip auch recht, beziehungsweise es ist ein berechtigter Einwand. Hat uns aber nicht davon abgehalten, zu sehen, was für Potenziale in diesem Modell liegen und dass, wenn man es richtig angeht, man damit richtig was auch in Bewegung bringen kann. Deswegen haben wir von Anfang an, aber ich glaube, so ticken wir auch einfach, haben eher die Chancen gesehen und haben gedacht, wir fangen damit jetzt einfach an.
Sagt kurz was zur Funktionsweise. Also wie funktioniert es, wer wendet sich an euch und was kriegen die? Was ist die Lösung, die dann präsentiert wird? Also ein Unternehmen kommt zu euch, sagt, ich habe eine Stelle und ihr sagt, wir haben die zwei Bewerber, die zusammen genau die Stelle ausfüllen oder wie muss ich es mir vorstellen?
Also das, was Jana gerade noch beschrieben hatte, war die Plattform, mit der wir 2014 live gegangen sind. Das ist wirklich so eine Plattform, wo Menschen, die einen Tandempartner suchen, um sich einen Job zu teilen, also die einfach in ihren Bereichen flexibler arbeiten wollen, aber eben ihre Jobs da draußen nicht inflexibel finden, dann online gehen, Fragebogen ausfüllen und automatisierten Vorschlag bekommen für einen Tandempartner, mit dem sie sich einen Job teilen können. Das sind unterschiedliche Bereiche aus dem Vertrieb, aus der IT, aus dem Marketing etc. Also ein bisschen wie beim Online-Dating, nur auf den Arbeitsmarkt bezogen. Und das ist aber die Plattform, die wir 2014 ins Leben gerufen haben. Die gibt es auch noch bis heute, aber der Fokus unserer Firma und von Tandemploy hat sich ja auf dem Weg so der letzten Jahre ja sehr stark auch nochmal verändert.
Wohin?
Und zwar ist im Laufe der Zeit kamen die Firmen ja auf uns zu und haben gesagt, das ist toll, Tandemploy, was ihr da mit der Plattform macht, mit den Leuten, die sich da finden und die flexibel arbeiten wollen. Aber wir suchen nicht nur externe Menschen. Wir haben 1.000, 10.000, 100.000 Mitarbeiter in unserer Organisation und für uns ist es wahnsinnig schwer, Menschen miteinander zu vernetzen zu bestimmten Themen, wie zum Beispiel Jobsharing. Und wir können das einfach nicht abdecken, sodass wir uns das angehört haben und angeschaut haben und gemerkt haben, dass dieses Thema oder dieses Problem viele Firmen haben. Und so haben wir ja dann vor 2,5 Jahren eine Software ins Leben gerufen, die die Menschen innerhalb der Firmen da draußen vernetzen. Und zwar nicht mehr nur zu Themen wie Jobsharing, sondern auch für unterschiedlichste flexible Kollaborationsformen wie Jobrotation, Mentoring, Projekte.
Jetzt würde man aber sagen, genau, das sind ja eigentlich Funktionen, die vielleicht von außen betrachtet im Idealfall sowas wie ein Intranet zusammen mit einer vernünftigen Personalabteilung irgendwie doch auch intern auf die Kette kriegen muss.
Mhm. Im Intranet ist es ja so, dass man sich eigentlich, wenn überhaupt, mit den Kollegen vernetzen kann, die man schon kennt und auf dem Schirm hat, ne? Was bei uns das Besondere ist, dass du es auch anonym nutzen kannst und dass dir Kollegen vorgeschlagen werden, die du vielleicht noch nicht kennst oder zumindest nicht für bestimmte Arbeitsformen auf dem Schirm hattest, mit denen du zum Beispiel gerade perfekt zusammenpasst für ein Mentoring, weil der andere vielleicht eine Expertise hat, die dir fehlt oder die dich gerade unterstützen kann oder jemand an einem Projekt arbeitet, wo du der perfekte Mitstreiter wärst. Sowas kriegt man in großen Organisationen überhaupt nicht mehr mit, weil es ja doch, du hattest das ganz am Anfang auch gesagt, oft noch sehr hierarchische, klassische Strukturen gibt und dann doch jeder so ein bisschen in seinem Silo vor sich hinwurschtelt und sich da gemütlich macht. Das heißt, da helfen wir die Mitarbeiter zu vernetzen, sodass sie wirklich so neue Arbeitsweisen ja, wirklich an den Start bringen und realisieren können.
Das bedeutet aber auch, ihr seid auf sowas angewiesen oder damit so eine Plattform funktioniert, vielleicht so besser, darauf angewiesen, dass so eine gewisse Offenheit als Unternehmenskultur auch da ist. Weil ja schon auch Mitarbeiter hergehen müssen und im Zweifelsfall sagen müssen, ah, ich merke gerade, ich bin nochmal an der Stelle, wo ich vielleicht Mentoring-Bedarf habe oder Coaching-Bedarf oder was auch immer. Das kann ja in gewissen Strukturen auch als Schwäche ausgelegt werden. Also es muss ja dann auch eine Unternehmensphilosophie sein, die das mitträgt, dass man sagt, wir bringen Leute zusammen und es wird nicht als Manko gesehen, sondern wirklich als Möglichkeit.
Also grundsätzlich ist die Offenheit fast bei allen Unternehmen da draußen gerade gegeben, weil viele Organisationen merken, sie müssen was tun, ja. Und dann, wenn wir dann mit den Vorständen sprechen, was wir dann immer machen, weil man darf nicht vergessen, dass es Top-Down-Signale braucht, um solche Themen anzustoßen und den Leuten diesen Raum zu geben, dass es ein unglaubliches Potenzial ist, wenn wir die Menschen dann vernetzen und in die Software oder auf die Plattform holen. Und wenn es am Anfang auch noch nicht alle sind, haben die einen unglaublichen Hebel, diese Themen in die Firmen reinzubringen. Also es gibt dann auch so einen schönen Multiplikationseffekt, dass die Leute, die jetzt schon gefühlt darauf warten, ein bisschen mehr sich zu vernetzen, mitzugestalten, ja, freier zu arbeiten, dass die das nutzen und dann weitererzählen. Und daraus können ganz schöne Dinge entstehen, weil dann ist es auch nicht so prozesshaft von Anfang an durchgetaktet, sondern das sind Lösungsräume, die in der Mitte entstehen können. Weil im Moment ist es schwer, man ist auch, wenn der auf der einen Seite immer der Arbeitgeber zieht und auf der anderen Seite die Menschen in Unternehmen, sondern dass man guckt, welche Lösungsräume kann man in den Organisationen abbilden, wo die Menschen aufeinander zugehen können und dann neue Themenbereiche sozusagen zusammen kreieren.
Habt ihr mal ein Best-Practice-Beispiel, also ohne jetzt ein Unternehmen nennen zu müssen, aber dass man mal eine Vorstellung davon kriegt, aber wenn ihr sagen müsstet aus den letzten Jahren, da hat das aus unserer Perspektive wirklich gut funktioniert?
Ja, wir haben ganz viele Best-Practice-Beispiele.
Alle, alle. Es gibt nur Best-Practice.
Natürlich. wir haben zum Beispiel einen Kunden, ein großes Unternehmen aus Hamburg, wo sich innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube, 20 Jobsharing-Tandems auf Führungsebene gefunden haben. Und das sind dann nicht nur an der Zahl eben 20 Führungstandems, sondern das sind 20 Teams, die plötzlich Abteilungen führen, die ganz andere Signale senden in die Organisation und die als Vorbilder dienen. Also das ist zum Beispiel so ein Beispiel, was unglaubliche Strahlkraft hat, wo aus so kleinen Feuern total viel Veränderung passieren kann in Organisationen. Wir haben noch einen großen Kunden, der bei uns sicherstellt, dass sich Projektteams ganz schnell finden und zwar nicht nur für so ganz formale Projekte, die irgendwie schon von oben groß abgesegnet wurden fürs nächste Jahr, sondern auch für Ideen, die Mitarbeiter haben. Also wenn jemand sagt, ich würde gerne das und das an der Website verbessern, wer macht mit, wer hat Kapazitäten, wer hat Lust, da mitzumachen und sich so in dieser Organisation viel, viel schneller solche Teams und Initiativen formiert haben, also viel schneller, als dass jemand von oben aus der HR-Abteilung zum Beispiel koordinieren könnte oder staffen könnte, weil das einfach total schwer ist, ne? In Excel abzudecken oder alle abzutelefonieren.
Das ist mühselig. Stoßt ihr an Grenzen? Also ihr habt vorhin gesagt, na, der Vorstand muss eigentlich mitmachen, weil es braucht Top-Down-Signale. Also gibt es irgendwo Grenzen, wo ihr sagt, naja, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, dann bei aller Liebe macht es eigentlich auch keinen Sinn?
Also es gibt natürlich Unternehmen, die gerade so große Transformationsprozesse und andere Themen haben, dass sie gar keinen Raum und Energie mehr haben für solche Geschichten. Aber viele der Organisationen, die wirklich auch aus Bereichen und Branchen kommen, die noch sehr oldschool teilweise funktionieren und alte verkrustete Strukturen haben, trotzdem auf uns zukommen und sagen, gerade deswegen brauchen wir euch jetzt. Weil sie einfach merken, dass sie anders nicht mehr hinkommt zu so innovativen Netzwerkorganisationen. Weißt du, alle sprechen immer davon, wir müssen innovativer werden, wir müssen uns vernetzen, wir müssen irgendwie
flexibler, flache Hierarchien, schneller.
Unglaublich. Es ist so ein Buzzword-Bingo und einmal ist es Digital Transformation and Cultural Change und so. Und die Menschen in den Unternehmen sind müde geworden, weil das immer so top-down übergestülpt wurde. Und von dem her, es gibt natürlich Grenzen in bestimmten Firmen. Wenn es dann gar nicht sein soll, dann ist es so. Aber wie gesagt, die meisten der Firmen wissen, dass sie was verändern wollen und kommen dann auf uns zu und dann gucken wir einfach, was es für gemeinsame Lösungen gibt.
Das heißt auch, die Plattform ist, wenn man das benennen müsste, so ein ernst gemeinter oder gelebter auch Partizipationsansatz der Mitarbeiter, weil sie da wirklich was verändern können und auch dieses Gefühl vielleicht aus der Ohnmacht, Vorstand, Geschäftsführung schreibt vor, hinzu, ich kann diesen Prozess wirklich mitgestalten. Das sagt man ja immer so, ne, die Leute müssen mitgenommen werden und da kommt dann vielleicht zu dieser Sprechblase nochmal ein Gefühl dazu, wo es dann wirklich funktioniert.
Absolut und es kann sogar sowas wie so ein positiver Druck entstehen, wenn Mitarbeiter sehen, oh, in der und der Abteilung funktioniert es wunderbar, weil da habe ich eine Führungskraft, die das alles oder die total offen ist, ne, gegenüber Vorschlägen für Projekte, für Jobrotationen. Da kann so ein bisschen, genau, positiver Druck entstehen, dass man sagt, okay, die und die Führungskraft, die unterstützt eigentlich total und da sind aber Bremser. Und
Gibt es etwas, was ihr vielleicht jenseits von der Gründung bei Tandemploy, aber so im Alltag merkt, das ist eigentlich die größte Hürde, auf die wir für uns immer wieder stoßen oder auch bei Kunden, Unternehmen, was auch immer. Da knacken wir doch dran.
Ich würde sagen, es ist die doch sehr deutsche Aberkultur.
Was, aber das ist doch auch gut. Weil es die Probleme aber auch benennt.
Ja, es ist schön und wichtig, Probleme zu benennen, aber es ist auch manchmal sehr giftig oder gefährlich, jede Idee oder alles Neue im Keim zu ersticken mit dem bösen kleinen
Wort. Ja, aber
das
haben wir vor 20 Jahren schon versucht und es hat nicht funktioniert.
Ja, das stimmt. Das ist im Alltag manchmal wirklich eine Herausforderung. Haben wir selbst in unserem Unternehmen erlebt und dann haben wir das aber so gelöst, indem wir but what, also aber was,
sagt ihr.
Ganz groß.
Und auch, genau. Macht ihr jetzt auch.
Genau, genau. So was man, wie man das so kennt, aber wirklich nicht, um es jetzt in den Meetings ständig, ich meine, aber sagt jeder noch irgendwie, aber es ist eine Haltung und es ist eine Mentalität.
Die also bei uns ist es verboten, in Meetings aber zu sagen.
Das heißt aber jetzt mal ernsthaft, aber jetzt mal ernsthaft, wenn ihr da sitzt und einer stellt eine Idee vor oder so, dann gilt die Grundhaltung, wir lassen den mal ausreden und gehen mal konstruktiv erstmal ein Stück des Wegs mit, bevor man vielleicht auch die Bedenken, Fragen, die man so hat, die verschiebt man mal auf 15 Minuten.
Genau, das ist es.
Es geht um eine Offenheit. Es geht einfach um eine Offenheit, sich erstmal die Dinge anzugucken, auch wenn sie unbequem sind, irgendwie, auch wenn es weh tut, einfach mal ranzugehen, zu gucken, zu schauen, was man damit machen kann.
Aber geht das bei euren Kunden immer? Ihr habt das vorhin selbst angedeutet. Ich glaube so wirklich diese Digital Transformation Prozesse und so, die kosten so viel Energie und Reibung und nicht jeder muss sich ja auch im Job selbst verwirklichen. Also manche Leute gehen einfach auch zur Arbeit und sagen, das ist okay, da verdiene ich mein Geld, und aber die Dinge, die mir im Leben wichtig sind, finden woanders statt. Also so, ich muss nicht immer 110-120% geben, sondern kann einfach mal zur Arbeit gehen.
Genau. Mhm. Und das ist auch genau der Grund, warum die Firmen, wenn sie mit uns im Dialog sind, auch schnell merken, dass es uns auch genau darum geht, dass wir nicht eine One-Fits-All-Lösung jetzt den Leuten überstülpen, sondern dass wir Firmen schaffen, die so viel Diversität abbilden können, dass wir wirklich auch für jeden Menschen da draußen, der in der Firma dann auch tätig ist, genau das anbieten kann, was für den wichtig ist. Ne? Also, dass wir genau diese Flexibilität und Agilität, was auch so Buzzwords sind, wirklich leben können im Unternehmensalltag. Und genau darum geht es.
Aber wie lange, sorry, sagst du zuerst.
Nee, alles gut. ich wollte nur noch was ergänzen zu dem, was Anna gesagt hat. Deswegen fragen wir nämlich in unserer Software auch die Mitarbeiter genau diese Fragen. Also wir fragen, was sie können, was sie mitbringen, welche versteckten Talente sie haben, aber besonders auch, wie sie sich Arbeit vorstellen, was Arbeit für sie bedeutet, was sie motiviert, und das kann total unterschiedlich sein. Nicht für jeden muss Arbeit die totale Erfüllung bringen zum Beispiel. Ne?
Habt ihr Sorge davor, dass soziale Erwünschtheit da nicht eigentlich einen Bias reinbringt? Also wenn ich gerade Druck im Unternehmen habe und alle sagen, Digital Transformation muss sein, dann beantworte ich diesen Fragebogen vielleicht nicht ganz ehrlich, sondern so, wie ich glaube, dass es sozial erwünscht ist.
Ja, das hebeln wir aus, indem die Antworten auch anonym gegeben werden können und man die Antworten tatsächlich auch ausblenden kann für seine Kollegen. Also die werden dann nur für den Algorithmus verwendet.
Wie lange müsst ihr bei einem jetzt egal, ob kann ja auch öffentliche Hand, Unternehmen, Mittelstand, whatever irgendwie sein, wie lange müsst ihr in so einem Laden verbringen? Weil ich den ja, wenn ihr wirklich eine individuelle Lösung schaffen wollt, ihr müsst ja die Strukturen so verstehen, dass ihr wirklich merkt, eine Unternehmenskultur ist so, so sind die organisiert, dann braucht das eine andere Lösung. Sicherlich gibt es dann irgendwann auch auf Muster, auf die man zurückgreifen kann, aber das dauert ja auch mal einen Moment.
Mhm. Klar, also wir sind am Anfang schon eine Zeit lang mit denen am Sprechen, aber es ist ganz unterschiedlich. In dem Moment, wo man mit dem Vorstand gesprochen hat, hat man schon mal ein erstes Bild, und dann ist es ganz wichtig, dass man schnell mit den Betriebsräten spricht, mit dem IT-Ausschuss und dann einfach auch mal guckt, wie so im Alltag die Dinge organisiert werden. Dann kann man sich schon schnell ein Bild von machen, weil am Ende ist es ja auch ganz spannend zu sehen, dass alle dieselben Probleme haben.
Ja, total.
Das ist egal eigentlich, um welche Firma es sich handelt. Am Ende sind Menschen darin, die da arbeiten, und wir Menschen haben dann am Ende doch alle dieselben Bedürfnisse und Probleme, und dann ist es auch egal, in welcher Branche und in welcher Abteilung und mit wie vielen Mitarbeitern. So.
Kämpft ihr manchmal mit, Glaubwürdigkeitsproblem ist nicht das richtige Wort, aber kämpft ihr mit Widerständen, die in eurer Person begründet sind? Also da kommen zwei junge Gründerinnen aus Berlin von einer Agentur und die wollen uns jetzt erzählen, wie wir hier unser Geschäft machen. Wir machen das seit 30 Jahren und ich bin seit 30 Jahren hier Führungskraft. Erzählen Sie mir nicht, wie ich meinen Bereich leiten muss.
Also ich glaube, so vor einigen Jahren, als wir gestartet sind und Jan und ich unsere Vision geteilt haben, dass wir für eine bessere Arbeitswelt kämpfen, haben bestimmt einige gelächelt oder nicht belächelt, sondern vielleicht einfach auch nicht dran geglaubt. Heute ist es anders.
Heute lachen sie natürlich nicht mehr.
Heute lacht ihr.
So, heute lachen nur noch
es
wir.
Es geht doch um Rache ein bisschen. Also Rache scheint sich auch so durchzuziehen.
Sehr, sehr.
Nein, weil wir einfach jetzt auch eine Struktur aufgebaut haben, die funktioniert. Die Menschen sehen, dass es funktioniert. Die Firmen sehen das. Ich meine, wir werden nächstes Jahr das ist auch für uns schön zu sehen, als Softwareanbieter SAP unsere Software weltweit einführen, um Menschen für Co-Leadership zu vernetzen etc. Also das sind jetzt einfach Schritte, die wir in den letzten Jahren geschafft haben, auf dem Arbeitsmarkt, softwarebasiert mit unseren Themen. Da kann keiner mehr lachen.
Außer ihr beide halt.
Genau.
Gibt's für euch, also Jana ist gerade Mama geworden. Anna, wie ist bei dir eigentlich? Ich denke an sowas wie Familienvereinbarkeit und also wie löst ihr das für euch?
Wir machen Babysharing.
Genau.
Auf jeden Fall. Da gibt es so eine Plattform, wo man die bestellen kann.
Genau,
ne?
Genau.
Das ist das. Ach so.
Mhm. Also bei uns ist es in der Firma so, dass Vereinbarkeit von Familie, von Hobby oder was auch immer es ist, an sich gut möglich ist, weil Jana und ich ja von Anfang an auch unsere Firma so aufgebaut haben, dass es eine Struktur hat, die sehr flexibel ist, weil wir nicht mehr in Stellen gedacht haben von Anfang an. Wir haben nur noch in Bereiche und Budgets gedacht. Wir haben so eine Mosaikstruktur aufgebaut, wo Zweierteams, Dreierteams sind etc. Das heißt, wenn Leute mal rausgehen, wieder reinkommen, für eine Zeit pausieren, wir eigentlich relativ flexibel sind, da uns dann schnell umzuorganisieren und das eigentlich sehr, sehr gut klappt, weil wir in unserer Organisation mit irgendwie 30 Leuten aus 7 Nationen, mit einer 3-Tage-Woche, 4-Tage-Woche, 5-Tage-Woche, mit jungen Eltern, mit Leuten, die nebenher Clown-Ausbildungen machen, die mein Sabbatical machen, wie jetzt ein Kollege, der ein Buch schreibt über ein paar Monate und so, das eigentlich ganz gut abbildbar ist. Das heißt, Thema Vereinbarkeit von Arbeit und Leben haben wir bei uns, bei Tannenploy im Moment, würde ich sagen, Jana, oder? Ganz gut hingekriegt.
Würde ich auch sagen.
Aber das heißt ja trotzdem, es gibt auch, ihr müsst sozusagen Reibungsverluste einplanen. Also wenn jetzt jemand auf dem Projekt ist und das vielleicht noch zu Ende bringt und geht ja erstmal auch in Sabbatical, dann geht Know-how auch raus. Dann kommt jemand neu rein, den muss ich auch ein Stück einarbeiten. Aber das preist ihr sozusagen einfach ein.
Ich würde sagen, wir haben sogar weniger Reibungsverluste, weil wir kaum Wissensinseln haben in der Firma. Also dadurch, dass wir alles mit Teams besetzt haben,
geht nicht
haben
Kompetenz
wir,
raus, wenn einer geht.
Absolut, es bricht nicht alles zusammen. Und das ist eigentlich ein großer Vorteil, würde ich sagen.
In den Jahren, die ihr jetzt zusammenarbeitet, wenn man mal so 13 als Startpunkt nimmt, also so 5 Jahre und ein bisschen, der größte Streit zwischen euch beiden?
Müssen wir jetzt lange überlegen.
Nee, bestimmt. Beide haben bestimmt eine Situation im Kopf und ihr müsst nur abstimmen, ob ihr sie sagen wollt oder nicht.
Nee. Weil, also wir haben einen Vorteil, was wir durchgezogen haben von Anfang an, ist, dass wir miteinander sprechen.
Ach Quatsch.
Also, es klingt so banal, aber es ist wirklich, also die Kommunikation ist am Ende alles. Und man muss einfach über die Themen sprechen und wenn man die, ja, wenn man...
Das klingt jetzt voll langweilig, ne? Du wolltest jetzt hier irgendwie ein bisschen Gossip hören.
Ich bin auch nicht ganz weg davon.
Sorry.
Das heißt, es ist wirklich, also ihr versucht das frühzeitig anzusprechen, weil die Reibereien gibt es ja, dass man sich irgendwie mal auf den Schlips getreten fühlt oder irgendwann weiß man auch, ach komm, die eine prescht ein bisschen mehr nach vorne und dann gibt es aber so die Vereinbarung, wir sprechen früh, dann kann nichts Großes draus werden.
Ja, und irgendwie haben wir uns da so eingespielt, dass das echt, dass es zu so großen Reibungen ehrlich nicht mehr kommt oder eigentlich noch nie gekommen ist von Anfang an nicht. Da ergänzen wir uns einfach sehr, 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 sehr gut. Das war aber auch Glück, ne? Weil als wir uns getroffen haben, gab es ja unseren Algorithmus noch nicht.
Stimmt. Jetzt seid ihr in einem interessanten Kiez in Berlin. Also macht natürlich auch Sinn, Agenturszene und so weiter und so fort. Viele Unternehmen haben zumindest eine Dependance in Berlin oder so. Nochmal drüber nachgedacht, einen anderen Standort zu wählen? Oder sagt ihr eigentlich, nee, das ist auch gut, weil eigentlich auch die Stadt immer noch die Leute anzieht, die wir auch wollen und brauchen?
Also im Moment, für uns ist Berlin als Standort gut gewesen in den letzten Jahren, weil wir auch die Nähe zur Politik hatten, zu vielen Themen, die hier einfach irgendwie gefühlt nah an der Hauptstadt sind. Trotzdem sind wir ja ständig überall unterwegs, also jetzt sowieso immer in Europa teilweise ja schon und nicht mehr nur in Deutschland. Das heißt, bei uns im Customer Happiness Team, unser Vertriebsteam, die Leute sind eh überall.
Nein, ihr nennt das nicht wirklich Customer Happiness Team.
Natürlich.
Geil. Die Zufriedenheit reicht nicht mehr, es ist Customer Happiness.
Ja, klar. Nein, aber von dem her sind wir ja eh überall, also weltweit ja schon auch mit unserer Software im Einsatz. Von wo wir aus steuern, ist ja im Moment
eigentlich
egal. Es kann durchaus sein, dass wir in den nächsten Jahren noch andere irgendwie Büros in unterschiedlichen Städten aufbauen oder so, aber erstmal passt es so.
Ihr habt Tandemploy gegründet vor 5 Jahren. Wenn ihr einmal sagen müsstet aus eurer Perspektive, die wichtigste Änderung in dem, was wir so Arbeitswelt nennen, ist momentan welche? Jenseits vom Buzzwording, also Digital Transformation würde nicht gelten. Ja.
Also grundsätzlich ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Themen dort ansetzen, wo sie wirken müssen. Ja, also in unserem Fall war das ja ganz stark bei dem Thema Flexibilisierung, Agilität etc. Das sind immer so Themen, die in der Theorie diskutiert werden, aber am Ende muss man sich immer fragen, wo muss es am Ende wirken und das ist bei den Menschen selbst. Und ich finde es ganz spannend zu sehen, dass in Bezug jetzt auf Digital Transformation ganz oft wieder in der Theorie gedacht wird und viel in Buzzwords geredet wird, aber am Ende wir uns immer die Frage stellen müssen, warum und wozu wir Dinge tun. Also warum?
Und das heißt, ihr müsst eine Motivation liefern, mit der sich Mitarbeiter identifizieren können.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem auch Antworten auf, oder erstmal die Fragen stellen. Ne? Warum und wozu stoßen wir welche Veränderungen an oder wollen die anstoßen? Und wer profitiert am Ende davon? Und das ist was wir einfach authentisch anfangen müssen zu beantworten, weil sonst...
Ist das nicht auch mühselig manchmal? Für euch meine ich jetzt. Also ich stelle mir sowas vor, man ist in den Unternehmen und ich glaube auch, dass das was mit Leidensdruck irgendwann zu tun hat. Die Leute sind überarbeitet. Ihr habt vorhin auch schon gesagt, es wirkt manchmal übergestülpt von den Prozessen her. Und die haben aber trotzdem so das Gefühl, macht das schon seit 20 Jahren. Ich habe auch Familie, die ich vielleicht ernähren muss oder was auch immer. Das kann ja auch einfach mal relativ emotional anstrengend sein, weil einem da auch viel Wut, Trauer, was auch immer begegnet.
Ja, es hilft auf jeden Fall, dass der Leidensdruck größer wird und das spüren wir auch. Also
Das hilft?
Das hilft uns natürlich.
Ach,
das hilft uns und das steigert die Veränderungsbereitschaft der Unternehmen, ganz klar. Du hast gerade gefragt, ob es manchmal auch mühselig ist. Es braucht auf jeden Fall, glaube ich, viel Freude an dem Thema und schon viel Leidenschaft dahinter, dass man 5 Jahre, glaube ich, dran bleibt. Mittlerweile sehen wir natürlich ernten so ein bisschen die Früchte unserer Arbeit und das macht natürlich auch Spaß und gibt irgendwie Motivationsschübe. Trotzdem ist es was sich nicht von heute auf morgen komplett verändert. Ne? Also immer, wenn man mit so Gewohnheiten und Traditionen zu tun hat wie in unserer Arbeitswelt, dann ist das nichts, was wir von heute auf morgen umstülpen können.
Aber das heißt doch immer noch, ihr habt vorhin selbst schon mal so ein, zwei Mal diesen Begriff in den Mund genommen, den man eigentlich immer damit in Verbindung bringt, also Kulturwandel in den Unternehmen. Es ist doch trotzdem noch, jetzt mal ein bisschen pauschal gesprochen, je größer ein Unternehmen, desto mehr klassische Leistungsgesellschaft von Männern in Anzügen gemanagt.
Das würde ich gar nicht so sehr unterschreiben, weil ich diese Kultur, die du da gerade beschreibst, sehe in ganz kleinen Unternehmen, in mittelgroßen Unternehmen und in riesigen Weltkonzernen. Also selbst manche Startups sind so klassisch, hierarchisch strukturiert, dass es einem fast schon schlecht wird, wenn man da genauer hinschaut. Ich glaube nicht, dass das was mit der Größe der Organisation zu tun hat, oder Anna?
Nee, das hat immer mit den Menschen zu tun. Genauso haben wir große Organisationen oder Konzerne, wenn man da reinguckt hinter die Kulissen, dass es Abteilungen gibt, die wahnsinnig toll, ja, sich organisieren, die fortschrittlich aufgestellt sind, die über kaum mehr hierarchische Systeme haben und so, dann geht es aber ganz viel von der Führungskraft und von den Menschen aus. Und das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Also am Ende, wo entstehen denn die Organisationsformen? Also wer kreiert die? Ist auch immer ganz wichtig, dass wir uns in Erinnerung rufen, dass die Firmen da draußen, das sind ja nicht Firmen, die da irgendwie einfach nur so existieren oder entstehen, sondern das sind Menschen. Also Menschen kreieren diese Firmen oder gestalten diese Organisation. Und genauso haben wir es in der Hand, morgen auch alles andere anders zu machen.
Aber das sind ja dicke Bretter, weil zum Beispiel, wenn du auf der Homepage von vielen Unternehmen gehst, kann man ja irgendwo das Organigramm anklicken. Und es ist für viele Menschen ja Karriere wird definiert als, mein Name ist irgendwann überhaupt über Organigramm sehbar und je weiter oben in der Box, desto besser. Und wenn ich 15, 20 Jahre in diesen...
Nicht nur das, auch die Firmengebäude, ne?
Genau. Richtig. Und wenn ich in diesen Sandkästchen, die ja so ein bisschen dann auch symbolisch für dieses Organigramm stehen, denke, dann kann ich das irgendwann gar nicht mehr reflektieren. Ja, oder ich bin gar nicht mehr in der Lage herzugehen und zu sagen, es braucht etwas anderes. Auch weil ich das vielleicht nicht denken kann, aber auch nicht mehr denken will.
Ja, also natürlich haben es große Konzerne viel, viel schwerer, mit neuen Arbeitsformen zu experimentieren, als wir als kleines Startup. Ne? Also wir können von heute auf morgen Dinge umschmeißen, unsere Meetings verändern, Strukturen umschmeißen. Das können große Konzerne nicht so ohne weiteres. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man gerade da auch Ansätze und Lösungen schafft, die auch in großen, gewachsenen Konstrukten etwas verändern können.
Und Role Models schaffen, ne? Also Vorbilder, dass wir aufzeigen, wo es überall funktionieren kann, was funktionieren kann, was wirklich möglich ist, darüber berichten und erzählen, damit auch andere Identifikationsmomente haben. Ja? Weil ganz oft ja auch so die Ausrede, es geht vielleicht da, aber nicht bei uns. Es geht vielleicht in Berlin, aber nicht irgendwie auf dem Land.
Ja, das sind so Sätze wie, Sie kennen ja, bei uns ist aber alles ganz anders.
Ja, genau. Und das ist einfach wichtig, dass wir das aushebeln, dass wir zeigen, dass es Möglichkeiten gibt. Wir können ja auch, was Jana und ich jeden Tag machen, wir können ja nur einladen, inspirieren und ermutigen, Dinge auszuprobieren und anzugehen und zu schauen, weil jeder da seinen Weg finden muss. Aber Ich glaube, dass da noch viel möglich ist, aber wir müssen heute anfangen, damit wir diesen kulturellen Wandel, den wir uns alle wünschen oder erhoffen, einfach in 10 Jahren haben. Also es wird lange Zeit dauern, aber wie Jana schon so schön vorhin gesagt hat, wenn die Leidenschaft, die wir ja auch bei dem Thema haben, oder wenn wir sehen, dass wir was verändern können, wir da auch die Geduld und die Ausdauer mitbringen.
Ja, so ein paar Mal eigentlich angedeutet, dass es so eine Schlüsselstelle gibt, mal jenseits von Geschäftsführung oder Vorstand oder so. Es sind so die operativen Führungskräfte, die vielleicht so eher im mittleren Management angedockt sind, die so diese klassische unbequeme Sandwich-Position haben, also Philosophie durchdrücken, aber die Arbeit und die Leute noch kennen und so. Wenn ihr einmal sagen müsstet aus eurer Perspektive, eine gute, vielleicht auch neue Art der Führung braucht, was?
Mut, Herz und offenes Denken. Würde ich sagen. Das reicht eigentlich.
Das ist ja auch nicht wenig.
Ja, stimmt, das ist nicht wenig, aber das, was du ansprichst, ist so ein bisschen das, was man manchmal so als die Lehmschicht in Unternehmen bezeichnet. Man muss aber auch verstehen, warum dieses mittlere Management oft so handelt, wie es handelt, ne? Weil das auch oft eine undankbare Position ist, von oben immer noch den quasi Druck zu spüren, aus dem alten System nach alten Kennzahlen gemessen zu werden und trotzdem die Erwartung gestellt zu bekommen, dass man plötzlich alles verändern kann und super innovativ sein soll. Also es ist auch so ein bisschen schwierig tatsächlich. Deswegen haben wir für dieses mittlere Management
auch mit dem Vorstand und nicht für das mittlere Management.
Nee, deswegen arbeiten wir mit allen zusammen. Also deswegen ist es auch so wichtig, tatsächlich auch Führungskräfte auf unsere Seite zu kriegen oder wenn es dann ganz viele Arbeits gibt, die wenigstens offen auf den Tisch zu holen und darüber zu sprechen.
Das mittlere Management wird sich eh komplett auflösen irgendwann.
Ja, glaubst du das?
Ja, ich hoffe.
Ich glaube,
es ist auf jeden Fall sehr viel, was sich verändern wird, wenn wir dann wirklich hingucken und Organisation flexibel aufstellen. Ja, da werden sich auch bestimmte Führungsebenen natürlich auflösen, weil wir die Menschen mehr Potenzialentfaltungsräume geben und die Leute sich daran gewöhnen müssen, Teams zu leiten oder Projekte zu initiieren etc. und sich das ganze Führungsbild sowieso ändern wird, wenn wir weg von so hierarchischen Gebilden kommen. Von dem her denke ich, dass da einiges dann im Umbruch sein wird.
Wenn ihr euch zum Schluss eins wünschen dürftet, was sich ändern muss, damit dieser Weg vielleicht, ich weiß nicht, leichter, besser, auch für alle Beteiligten angenehmer wird. Eine Sache jede, was wäre das?
Einfach machen.
Toll, hast mir meins weggenommen.
So, ja, so, jetzt muss ich was anderes überlegen. Ja.
Oder ich nehme einfach und du
machen.
Sagen Anna Kaiser und Jana Tepe haben Tandemploy ins Leben gerufen vor 5 Jahren in etwa und waren diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank.
Danke für die Einladung. Danke dir.
Gerne. Und ich bin nächste Woche genau nochmal da vor Weihnachten. Sven Preger wünscht euch erstmal noch ein paar schöne Tage und eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.